MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Willkommen bei MENA Watch. Ich bin Jasmine Aremi. Ich bin Journalistin bei MENA Watch und mein Gast ist Turki Avci, eine türkische Influencerin aus Israel. Sie studiert Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Journalismus an der Hebräischen Universität Jerusalem. Mit über 13.000 Followern hat sie eine einzigartige Perspektive auf die türkisch-israelischen Beziehungen, ebenso wie auf den Antisemitismus, die kurdische Sichtweise und die Erfahrungen von Minderheiten im Nahen Osten gewonnen. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Also, willkommen, Frau Avci. Schön, dass Sie hier sind.
Danke. Vielen Dank für die netten Worte. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie wuchsen in der Türkei auf und leben nun in Israel. Erzählen Sie uns von Ihrer Reise und wie Sie dorthin gelangten.
Natürlich, ich bin nicht in einer pro-israelischen Familie aufgewachsen. Meine Familie ist ziemlich linksgerichtet, aber meine Großeltern, meine Familie hat auch religiöse Wurzeln. Ich habe also die Erzählungen beider Seiten übernommen. Doch ich wollte hier studieren, da meine beiden Eltern Aktivisten sind und ich schon immer in die Politik wollte. Ich wollte Politik und Journalismus studieren und Israel war ideal dafür. Und ich konnte niemals wirklich Sympathie für die entwickeln, Palästinenserfrage aufbringen, weil ich sah, dass sie eine Bedrohung für meine säkularen Werte und die Werte der türkischen Ethnizität darstellt. Ich wollte also nach Israel reisen, es selbst sehen und an einer der besten Universitäten weltweit studieren. Und nun bin ich hier.
Wie gefällt es Ihnen?
Ich liebe es.
Wie hat Ihr persönlicher Weg Ihre politische Haltung geprägt, besonders in Bezug auf Israel und den Nahen Osten?
Es hat sich viel verändert. Ich bin sehr gewachsen. Ich wurde beinahe zu einer völlig anderen Person. Ich bin nicht als pro-palästinensische Person nach Israel gekommen. Ich kannte schon einige Fakten, aber trotzdem habe ich Israelis vom rechten und linken Flügel getroffen. Ich habe Palästinenser kennengelernt, den 7. Oktober hautnah erlebt und war den gesamten Krieg über hier anwesend. Also hat sich für mich alles verändert. Meine Perspektive, meine Haltung und ich denke, ich werde mich auch weiterhin verändern. Hoffentlich immer zum Guten hin.
Was bedeutet es für Sie als Frau aus der Türkei, öffentlich über so heikle Themen wie Israel, Antisemitismus und Demokratie zu sprechen?
Es ist eine Einbahnstraße, wenn man. Als ich mich dazu entschloss, am 7. Oktober etwas zu posten und die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen, wusste ich, dass es eine Einbahnstraße ist. Und wenn ich mich erst einmal auf diesen Weg begeben habe, dann gibt es für mich kein Zurück mehr und ich werde immer als die Frau bekannt sein, die türkische Frau, die Israel unterstützt hat und aufgrund dessen können sie jetzt. Ich weiß, dass radikale Menschen glauben werden, sie könnten jegliche Art von Angriff auf mich rechtfertigen und dass dies in ihren Augen völlig legitim ist. Sie können Verschwörungstheorien über mich, mein Leben und meine Persönlichkeit verbreiten. Ich wusste, es würde ein harter Weg werden und das ist es auch. Ich erlebe es gerade selbst und manchmal, wenn ich lese, was sie alles über mich schreiben und wie überzeugt sie davon sind, bin ich einfach nur völlig sprachlos. Ich bin einfach schockiert und doch ich wusste, dass ich mich damit quasi ins Feuer stürzen würde, indem ich das sage. Es auszusprechen. Ich habe die schönste Entscheidung getroffen, die ich je treffen konnte, wirklich. Und ich bereue es nicht.
Erleben Sie deswegen viele Drohungen, online oder im echten Leben?
Ja, weil ich jetzt im echten Leben Israel repräsentiere. Nun ja, nicht wirklich. Aber in den sozialen Medien, sowohl aus der Türkei als auch aus anderen muslimischen Ländern, erhalte ich wirklich viele Drohungen. Diese sind absolut nicht nett und in ihrer Art ausgesprochen brutal. und manchmal auch gegen meine Familie. Aber wenn ich diese Drohungen sehe, denke ich mir, sie bestätigen nur meine Ansicht. Genau deshalb sollte ich das tun.
Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei schwankten schon lange Zeit zwischen einer Art pragmatischer Zusammenarbeit und einer ideologischen Feindseligkeit. Können Sie diesen Zwiespalt irgendwie erklären?
Zuerst die Palästinenserfrage. Ist der perfekte Fall für Anführer wie Erdogan, für Diktatoren und gescheiterte Führungspersönlichkeiten, um die Gesellschaft oder die ideologische Struktur ihrer Gesellschaft ganz nach ihren Wünschen umzugestalten. Und Erdogan weiß das perfekt auszunutzen, denn die Türkei ist in jeder Hinsicht korrupt. In allen Bereichen ist sie von Korruption gezeichnet. Und das Einzige, was er jetzt noch besitzt, um seine Macht zu erhalten, ist Palästina. Und Israel als Bedrohung für die Türkei darzustellen, sowie sich selbst als den Einzigen, der die Türkei vor dieser Gefahr retten könnte. Außerdem hat er 20 Jahre damit verbracht, die türkische ideologische Struktur von säkularen Werten zu einer komplett radikalen religiösen zu verändern. Struktur zu verändern. Also im Namen Palästinas kann er so ziemlich alles sagen und tun, was er möchte. Also er liebt dieses Thema natürlich sehr und er versteht es auch, es geschickt einzusetzen und zu nutzen. Und aber andererseits, wie Sie bereits treffend erwähnten, die meisten Türken glauben, dass er seine Handelsbeziehungen mit Israel fortsetzt, wie zum Beispiel mit Öl aus Aserbaidschan. Es wird über die Türkei geliefert und auch noch ein paar weitere Dinge. Die meisten Türken, selbst Pro-Palästinenser, glauben, dass es hinter verschlossenen Türen weitergeht. Und das ist ein radikal-islamischer Ansatz. Es ist wirklich sehr ähnlich. Sie alle schicken ihre Kinder zum Studium nach Europa, außerhalb der Türkei, in westliche Länder, aber gleichzeitig. Doch ihrem Volk raten sie zu religiösen Schulen. Ich denke also, das ist ein wirklich radikal-islamischer politischer Ansatz. Und so lässt sich das hervorragend erläutern.
Wie tief ist diese Art von Ansicht in der Haltung der türkischen Gesellschaft wirklich verwurzelt?
Ich denke, früher war es mehr, aber jetzt, wie soll ich sagen, in der Türkei ist die Wirtschaft wirklich schlecht. Alles läuft einfach so schlecht und die Leute sind einfach nicht glücklich mit ihrem Leben, mit dem, wie das Land sich entwickelt. Also, sie wollen nicht, dass Palästina jetzt Priorität hat, dass über Palästina als Priorität gesprochen wird. Selbst Pro-Palästinenser in der Türkei glauben Erdogans Haltung nicht mehr. Und sie sind nicht der Meinung, dass er seine Worte und Taten stimmen überein. Und sie wissen, dass er sagt diese Dinge nicht, weil ihm die Palästinenser wichtig sind, sondern weil es ihm darum geht, wie er es nutzen kann, wie er unsere Gesellschaft formen kann. Also natürlich hat er immer noch eine Art von Unterstützung und das ist in gewissen Teilen verwurzelt, aber ich glaube nicht mehr, dass es wirklich, jetzt ist es nicht mehr so wirkungsvoll wie früher.
Sehen Sie irgendwelche politischen oder zivilgesellschaftlichen Kräfte innerhalb der Türkei, die wirklich an einer Wiederannäherung mit Israel interessiert wären?
Es ist derzeit keine Priorität für sie, wie ich sagte. Es gibt vieles, was wir in der Türkei ändern müssen, bevor wir die Beziehungen zu Israel in Ordnung bringen. Und sobald wir die Probleme mit der Demokratie, dem Justizsystem, der Redefreiheit gelöst haben, wird das von selbst kommen. Also die Leute wollen sich im Moment nicht wirklich mit der heiklen Israel-Türkei-Frage öffentlich positionieren. Natürlich stört es sie, dass die Hamas die Türkei zu ihrem Zuhause macht und dergleichen, aber ich glaube, das ist für sie im Augenblick keine Priorität.
Und wie steht es um die Kurden in der Türkei, besonders um Minderheiten, gerade jetzt mit den innenpolitischen Problemen und auch den außenpolitischen Themen oder Beziehungen?
Meinen Sie die Beziehungen zu Israel? Es ist so, wissen Sie, die meisten Leute außerhalb der Türkei sind der Meinung, dass die kurdische Bevölkerung, insbesondere ihre Organisationen, eine gewisse Sympathie für Israel hegen. Doch das entspricht nicht der Realität. Es gibt zwei kurdische Parteien im Parlament, und obwohl die eine von ihnen kaum Unterstützung hat, vielleicht nur etwa 1% der Stimmen, handelt es sich um die kurdische Hisbollah und die sunnitische Hisbollah, die eine stark anti-israelische Haltung einnehmen. Die andere, die stärkste kurdische Partei, ist linksgerichtet und hat den 7. Oktober nicht verurteilt. Stattdessen hat sie jeden israelischen Angriff auf die Hamas oder die Hisbollah scharf kritisiert und verurteilt. Sie verurteilten sogar Nasrallahs Tod, was uns tatsächlich sehr überraschte, da Nasrallah selbst so viele Kurden getötet hat. Und auch die kurdische Bevölkerung in der Türkei ist entweder religiös oder linksgerichtet. Ja, und nun, angesichts dessen, was sich ereignet, bei allem, was momentan geschieht, gibt es, denke ich, auch einige vernünftige Stimmen und die unterstützen auch eine Normalisierung mit Israel und aber ich kann nicht sagen, dass eine pro-israelische Haltung in der kurdischen Bevölkerung der Türkei verwurzelt ist.
Sehen Sie Parallelen oder Unterschiede zwischen der Behandlung kurdischer Minderheiten in der Türkei und dem Antisemitismus sowohl von Seiten der Gesellschaft als auch der Regierung?
Ich. Es entspringt denselben faschistischen Wurzeln und denselben Gruppen, aber es ist anders, weil zunächst einmal wollen die Juden in der Türkei. Sie wollen nicht, dass ihre türkische Identität in Frage gestellt wird. Sie wollen als Türken identifiziert werden, genau wie ich es bin, wie zum Beispiel. Sie sagen, ihr einziger Unterschied ist ihre Religion. Sie leben seit 500 Jahren in diesem Land. Sie waren den türkischen Regierungen immer loyal und so. Aber auf der anderen Seite wurden die kurdischen Minderheiten nicht als Kurden anerkannt. Sie wollen einfach nicht offen sagen, wir sind Türken. Wir sind. Unsere Identität ist türkisch. Und dieselbe Gruppe, die Juden und Kurden hasst, hasste sie aus unterschiedlichen Gründen. Sie hassten Juden, weil sie sich als Türken sahen, und Kurden, weil sie es nicht taten. Also, und außerdem gibt es da noch die. Auf der kurdischen Seite gibt es leider bewaffneten Widerstand und auf der jüdischen Seite tritt Antisemitismus einfach auf, weil sie Juden sind. Es gab keine Zwischenfälle, die von Juden in der Türkei verursacht wurden. Nein, niemals. Sie kämpften in der Armee, waren türkischen Gemeinden eng verbunden und identifizierten sich als Türken. Doch trotzdem erlebten sie grundlosen Antisemitismus. Es gibt also Ähnlichkeiten und Unterschiede, doch entspringt es stets derselben Gruppe und denselben faschistischen Wurzeln.
Wenn wir jetzt das große Ganze betrachten, also dass sich Antisemitismus weltweit ausbreitet, wie verbreitet können wir uns den Antisemitismus in der türkischen Gesellschaft und der offiziellen Politik vorstellen?
Leider seit dem 7. Oktober ziemlich stark, was wirklich ironisch und traurig ist, denn der 7. Oktober war der Tag, an dem wir an der Seite des jüdischen Volkes und gegen das Massaker an ihnen hätten stehen sollen. Aber die türkischen Medien und die türkische Gesellschaft haben das als Mittel, um ihren Antisemitismus zu rechtfertigen. Und jetzt sehe ich Medien, ich schaue Nachrichten und es ist normal geworden, antisemitische Verschwörungstheorien und judenfeindliche Äußerungen zu tätigen. Nicht gegen Israel, sondern gezielt gegen Juden. Und jetzt ist es tatsächlich sehr Es verbreitet sich leider wirklich stark durch die Medien, die den Israel-Palästina-Konflikt bewusst instrumentalisieren. Und dagegen müssen wir wirklich energisch ankämpfen. Denn selbst diejenigen, die wissen, was am 7. Oktober geschah und die versuchen, sich darüber zu informieren, sehen in den Medien einzig und allein, dass Juden Menschen töten, jüdische Babys töten und also nach dem 7. Oktober wurde es zu etwas wirklich Schwerem, womit man sich abmühen musste.
Würden Sie sagen, er tritt hauptsächlich in religiöser oder politischer Form auf, oder ist er heutzutage vor allem von Verschwörungen getrieben?
Ich denke, es sind Verschwörungstheorien und Religion. Es fängt mit beidem an, inklusive Falschmeldungen und Desinformationen. Sie berichten die Nachrichten nie wirklich vollständig. Sie erzählen nicht die ganze Geschichte. Sie nehmen nur einen spezifischen Teil und geben ihn den Leuten. Es sind also hauptsächlich Verschwörungstheorien, die von religiösen Ideologien vorangetrieben werden. Und dazu kommt die Politik, die hier mitmischt. Es ist also eine Kombination aus all diesen Dingen.
Gibt es in der Türkei Stimmen, die diese antisemitischen Tendenzen offen in Frage stellen? Oder ist es ein Tabu, weil es gefährlich ist, sich dagegen zu äußern?
Wenn es um etwas Antisemitisches geht, gibt es immer noch intellektuelle und vernünftige Stimmen, die sich dagegen aussprechen. Aber wenn es anti-israelisch ist, ist es ein wenig schwierig, darüber zu sprechen. Doch wenn Juden, besonders in der Türkei, angegriffen werden, gibt es noch immer laute und besonnene Stimmen. Und das ist eine Hoffnung.
Spielen türkische Medien und soziale Netzwerke eine große Rolle bei der Verbreitung solcher Narrative?
Natürlich spielen sie die größte Rolle, denn sie fürchten sich nun davor, über die Geschehnisse und die Korruption in der Türkei zu reden. Nur die israelische Regierung. Da sie nicht über die türkische Regierung sprechen können, reden sie über die israelische. Das ist das Einzige, worüber sie reden können. Und sie müssen so sprechen, wie die Regierung es von ihnen verlangt. Und zwar genau nach deren Vorgaben. Die Medien spielen hierbei also die absolut größte Rolle.
Und welche Veränderungen wären für die türkische Politik und Gesellschaft nötig, um eine differenziertere Sicht auf Israel und jüdisches Leben zu entwickeln?
Wir müssen alles und unsere Demokratie in Ordnung bringen. Wir müssen unser Justizsystem in Ordnung bringen und unsere Journalisten und Politiker aus den Gefängnissen holen. Und dann wird sich alles ganz langsam, Schritt für Schritt bessern. Und wir müssen ebenfalls damit beginnen, vermehrt daran zu arbeiten. Mehr zeigen, Israel ist nicht die Bedrohung, sondern die Hamas. Und genau darüber sprechen unsere Medien überhaupt nicht. Sie reden von, Israel ist eine Bedrohung. Aber wenn man die Hamas in mein Land holt, sie ihre Terroranschläge in Israel verüben lässt, sie dann auch noch finanziert und sich dadurch selbst zu einer Kriegspartei macht, kann man sich wirklich nicht darüber beklagen und sagen, oh, Israel ist eine furchtbare Bedrohung für uns. Israel mag uns nicht. Und so, alles muss sich gänzlich ändern. Und sobald sich das ändert, werden wir auch unsere Beziehungen zu Israel verbessern, glaube ich.
Und sind Sie der Meinung, dass die kurdischen Stimmen in diesem Prozess eine gewichtige Rolle spielen könnten?
Natürlich. Aber wissen Sie, ich weiß es nicht wirklich, denn die politische Atmosphäre in der Türkei ist im Moment wirklich schwierig. Käme nun eine kurdische Stimme und sagte, wir müssen die Beziehungen zu Israel verbessern, könnten die Medien dies als kurdisch-israelische Zusammenarbeit und viel größere Bedrohung darstellen und immer mehr Verschwörungstheorien schüren. Also, was die Türkei angeht, kann ich wirklich nicht beurteilen, ob es am Ende eher hilfreich oder doch eher schädlich wäre. Ich hoffe, es wird eines Tages hilfreich sein.
Ja, danke für Ihre Meinung dazu. Wie viel Unterstützung und ich weiß nicht, wie viel positive, aufgeschlossene Reaktionen hören oder erfahren Sie in Israel für Ihre Perspektive auf die israelisch-türkischen Beziehungen?
Oh, sehr, sehr viel. Die Israelis werden extrem emotional, wenn sie meine Geschichte hören und erfahren, wie sehr ich das wollte, und sie sind einfach so begeistert. Sie schreiben mir ständig. Ich bekomme endlose Direktnachrichten und ich bekomme unglaublich viel wunderbare Unterstützung hier in Israel. Und das ist wirklich, wirklich schön.
Nun, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute. Wir werden Ihr Social-Media-Profil im Interview verlinken, damit jeder Interessierte auch Ihr Profil aufrufen kann. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Mühe. Wir wünschen Ihnen einen guten Rest des Jahres und eine gute Zeit.
Dankeschön. Ihnen auch.
MENA Watch, der unabhängige Nahost Think Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.